Freunde des gepflegten Serientermins, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jofix Glamour. Ich bin Max, Pronomen er, ihm und euer Host. Und heute schnallen wir uns mal direkt an. Denn wir besteigen eine Raumkapsel und machen eine Zeitreise zum Startpunkt meiner Karriere. Denn wir treffen meinen ehemaligen Chef, Mentor und, ich hoffe mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster zu lehnen, guten Freund Christian Deweis. Christian, Pronomen er, ihm, ist Head of Marketing bei der DZ Privatbank. Und er erzählt uns, was er aus seiner ehrenamtlichen Schiedsrichtertätigkeit gut mit ins Business rübernehmen konnte, wie ihn ARCO, das LGBT-IQ-Plus-Netzwerk der Commerzbank, überhaupt erst ins Marketing gebracht hat. Und ich oute mich vor Christian heute ein zweites Mal. In diesem Sinne, ich hoffe, wir sind alle angeschnallt. Los geht's!
Jofix Glamour, der queere Karriere-Podcast mit Max und seinen Gästen.
Herzlich willkommen, Christian. Schön, dich im Jofix Glamour begrüßen zu dürfen.
Ja, danke Max, dass ich hier sein darf. Freue mich.
Mit dir sitzt mir heute, wir machen ein klein bisschen Reise in die Vergangenheit, mit dir sitzt mir mein alter Chef. Für die nächsten 30 Minuten bitte tust du auch so ein bisschen ein Freund und auch, da kommen wir heute zu sprechen, ein Begleiter, Role Model, Mentor gegenüber. Von daher freue ich mich sehr, dich hier in Frankfurt ans Mikrofon gekriegt zu haben.
Ja, da waren viele Begriffe dabei, die mich freuen, ja. Und das war nicht Chef, also das waren die anderen Begriffe tatsächlich.
Aber auch dazu kommen wir nochmal.
Bestimmt.
Christian, eigentlich ist es meine Lieblingsaufgabe in diesem Jofix, einmal die Meetingverpflegung einzuläuten, weil mich bringt gute Verpflegung natürlich immer in ein physisches Meeting, in ein Konfi. In unserem speziellen Fall habe ich Angst.
Die Tischplatte ist voll, ne?
Die Tischplatte ist voll. Du hast dir ein bisschen was gewünscht. Ich habe noch am Bahnhofskiosk heute früh in Frankfurt die letzten Utensilien dafür gekauft. Führ uns bitte einmal durchs Menü, was du dir gewünscht hast, was du mitgebracht hast.
Ja, Menü trifft es, glaube ich, ganz gut. Und rückblickend gesehen ist es total die logische Konsequenz von meinem Wesen. Also, was habe ich dabei? Da ich in Luxemburg arbeite, darf ein Luxemburger Cremant nicht fehlen. Und das ist, wie ich finde, der beste Cremant, den Luxemburg zu bieten hat. Alice Hartmann, der Rosé. Also da, ich glaube, du hattest auch schon mal einen Gast, der hatte Ähnliches dabei. Kann ich wirklich nur sehr empfehlen. Dazu klassisch natürlich auch die Macarons, die im Übrigen auch Luxemburger Lee genannt werden. Deswegen dachte ich, das passt auf jeden Fall sehr
und
gut dazu.
Ton in Ton, da macht man dir nichts vor. Selbst das Einstecktuch schillert in Roséfarbe.
Details. Ja, und diesem, ich sag mal, eher prestigeträchtigen Ensemble gegenüber ist dann doch das Bodenständige. Das ist das Herrengedeck. Ich dachte, das ist doch auch zu jedem guten Gespräch, was oftmals auch in der Kneipe stattfindet, gehört so ein ehrliches Bier. Ja, und zum Herrengedeck ein Korn. Ne? Das ist tatsächlich die Spannbreite, die wir hier halt heute haben.
Also das Wesen des Christian Weiß, einmal auf der Tischplatte, vom Cremant bis zum Korn, alles dabei. Ja. Sag mal an, was ist der Plan? Wir machen alles auf, wir machen es in Reihenfolge. Wie wünschst du dir das?
Also ich würde sagen, wir starten mal mit einem schönen Cremant. Das ist doch so, ne, den Kreislauf in Schwung zu bringen. So. Diese Uhrzeit vielleicht noch ganz gut. Und dann schauen wir mal, was die halbe Stunde so bringt.
In diesem Sinne, auf damit.
Jawohl.
Wunderbar. Du machst sie auf?
Ich mach's auf. Ich hoffe, dass meine Jogging-Einlage bisher nicht dazu geführt hat, dass gleich der Konfiraum geschmückt ist. Aber ich hab aufgepasst. Du hast schon Angst um deine Technik, sehe ich. Du hast schon so Schweißperlen auf der Stirn.
Die Schweißperlen habe ich schon allein, dass du mir hier die Ehre erweist.
Achtung.
Bei dem Geräusch, also mal alle wach. Hexer.
Komm, gib mir mal dein Gläschen hier.
Vormittags um 11.
So, und für alle, die diesen Podcast ja regelmäßig schauen, was ich auch zum Beispiel tue, sei gesagt, es ist tatsächlich echt, dass wir hier was kredenzen. Man denkt ja, oh ja, komm.
Danke.
Die machen doch bestimmt nur so. Die trinken doch nicht wirklich, aber ich kann es bezeugen, hier ist was Echtes im Glas.
Du und auch der Korn, der steht hier leibhaftig vor uns. In diesem Sinne, Christian, ich sage Cheers.
Cheers, Prost.
Oh, der ist toll.
Kann man trinken, ne?
Oh, der bringt mich nach vorn. Daher wundervoll ist das ja. Du, und der bringt mich nach vorn. Wir haben eine straffe Agenda, sowohl kulinarisch als auch thematisch in diesem Halbstünder. Ich steige direkt mal ein. Du bist Head of Marketing bei der DZ Privatbank in Luxemburg. Jetzt hast du einmal die Ehre zu erklären, was ist die DZ Privatbank und was ist dein Job als Head of Marketing?
Ja, was oder wer ist die DZ Privatbank? Wir gehören zum genossenschaftlichen Finanzverbund der Volksbank Raiffeisenbanken und wir sind das Kompetenzcenter für Private Banking und Wealth Management. Also wir unterstützen alle kooperierenden Volksbanken darin, ihr Private Banking Geschäft auszubauen und das tun wir jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr erfolgreich. Wir merken, dass der genossenschaftliche Verbund ein sehr starker ist und dass sich Privatbank und Genossenschaft gar nicht ausschließen müssen. Im Gegenteil, die ergänzen sich sehr gut. Wir haben auch noch ein Fondsgeschäft dazu. Luxemburg ist ja der zweitgrößte Fondsmarkt der Welt. Und wir sind in Luxemburg, in Deutschland und auch in der Schweiz aktiv.
Das heißt, du wohnst jetzt auch und arbeitest in Luxemburg?
Also wie das die meisten machen in der Gegend, die pendeln. Und zwar von Trier nach Luxemburg. Das ist zum Glück gar nicht so weit. Die DZ Privatbank hat auch einige Standorte in Grenznähe, sodass der tägliche Weg teilweise nur 20 Minuten ist.
Und was genau ist jetzt dein Job als Head of Marketing?
Also tatsächlich, wo Marketing draufsteht, ist auch Marketing drin. Ich habe alle möglichen Disziplinen vereint. Zu dem Bereich gehören die Teams Marketingplanung, also das originäre Aufsetzen verschiedenster Marketingmaßnahmen gemeinsam mit unseren Geschäftsfeldern. Wir haben Digital Marketing mit der ganzen Gladiatur, die man sich vorstellen kann, auch Social Media dort beheimatet. Wir haben das Event-Team und steuern dort alle Veranstaltungen. Wir haben Grafikdesign, wir machen die Corporate Brand, die Markenführung, Employer Brand. Also das sind alles Themen. Habe sogar die Kunstsammlung der Privatbank in meiner Verantwortung. Also da auch eine sehr interessante Spannbreite, ähnlich wie heute die Getränke auf dem Tisch.
Du, das klingt sehr nach dir und das klingt vor allem nach einem Feld, in dem du dich sehr gut austoben kannst. Wenn wir jetzt die Reise mal zurückgehen, dann würde ich gerne mal ganz an den Anfang deiner Karriere gehen, nämlich an deinen ersten Berufswunsch. Du wolltest Pfarrer, Politiker, Zahnarzt werden, abgesehen davon, dass ich mein Leben lang davon träume, Zahnarztgattin zu werden. Aber das macht ein anderes Feld hier auf. Frag ich mich dann doch, wie hat es dich denn in sehr jungen Jahren in die Bank verschlagen zur Bankausbildung?
Also alle Berufswünsche haben was gemeinsam, wie mir gerade aufgefallen ist, man redet gerne. Der Zahnarzt zum Beispiel ist der Einzige, der reden kann. Die Patienten in der Regel können es ja nicht.
Ja.
Also scheinbar brauchte ich eine Bühne gefühlt. Bank, da redet man natürlich auch viel. Geht auch viel um Kommunikation, aber tatsächlich, auch da ist mir aufgefallen, als Kind hatte ich sehr gerne Gesellschaftsspiele gespielt. Und was mir auch fiel, in allen Spielen ging es um Geld. Also es war schon irgendwo immer klar, ich habe was gerne mit Finanzen, mit Wirtschaft, mit Geld, Haushalten zu tun. Und das hat mich irgendwie dann auch zum Berufswunsch gebracht.
Nach der Ausbildung in Kaiserslautern ging es für dich ja dann nach Frankfurt ins Cash Management, ne?
Genau.
Kannst du kurz mal erklären, was machst du da genau? Weil das hat ja mit dem, was du heute machst, eigentlich gar nicht mehr so richtig viel zu tun.
Das stimmt. Also natürlich nach einer klassischen Bankausbildung startet man normalerweise seine Karriere im Privatkundengeschäft, im Service oder was auch immer. Mir hat immer schon die Interaktion mit Firmen gut gefallen, weil sie so allgegenwärtig sind. Also der Mittelstand ist ja ein sehr starker und man hat festgestellt, dass man irgendwie immer unmittelbar mit diesen Firmen auch als Kunde zu tun hat. Das hat mich irgendwie sehr interessiert und da habe ich tatsächlich 10 Jahre auch im Vertrieb gearbeitet, in unterschiedlichen Funktionen, habe also auch mit den Kunden gemeinsam an einem Tisch gesessen. Das war mir irgendwie auch immer wichtig, letztlich auch mit den Kunden was zu tun zu haben.
Und nach einer wirklich langen Zeit im Vertrieb ging es für dich dann ins Marketing. Wie ging denn dieser Change überhaupt? Weil auch dazu kommen wir später nochmal. Für mich der Einstieg ins Marketing, der war ein bisschen holperig. Wie hast du das gemacht?
Ja, es ist natürlich eine ganz spannende Geschichte. Ich war 16, komme aus dem Dorf, 900 Einwohner, Pfalz. Da ist jetzt nicht viel für Gleichgesinnte wie mich. Und in der Commerzbank habe ich auf einmal festgestellt, da gibt es sehr viele wie ich. Und so zum Beispiel auch mein Chef, der damals für meine Ausbildung verantwortlich war. Und der war gerade dabei, ein Netzwerk aufzubauen für die Mitarbeitenden. Und da habe ich mich praktisch von Stunde null auch engagiert.
Im Pride-Netzwerk.
Im Pride-Netzwerk, genau. ARCO ist ja mittlerweile auch eine feste Größe auf der Netzwerklandkarte. Und wie es so kommt, habe ich natürlich immer die Hände hochgehalten, wenn es um irgendwas geht. Wer kann das übernehmen, wer kann das machen? Und da war klar, wir brauchen am Anfang auch Leute, die sich mal Gedanken machen, wie können wir denn dieses Netzwerk mal bekannter machen? Also es geht um Vermarktung, aber dann muss ich ganz klar sagen, eher, ich will das nicht nennen, aber Hausfrauenmarketing, also das Halbwissen, was man da hatte. Und ich habe immer wieder mit Agenturen auch zusammengearbeitet und habe festgestellt, ich möchte mit denen auch gerne mal auf Augenhöhe reden wollen. Ich bilde mich jetzt mal fort. Ich gucke mal, was es da so gibt. Und ja, dann habe ich nebenbei noch studiert.
Und so dann den Weg ins Marketing.
Und so dann den Weg ins Marketing gefunden, ganz genau.
Die nachfolgenden Schritte waren, du bist in Führungsverantwortung gegangen, du hast mal den Bereich gewechselt, also auch vom Marketing hin zu mehr HR-People-lastigen Themen zurück ins Marketing. Und was mir bei dir auch aufgefallen ist, es war nicht einmal Führungskraft, immer Führungskraft, sondern du bist auch als Führungskraft mit Personalverantwortung wieder zurück in eine Spezialistenrolle gegangen, wieder zurück in eine Führungskraft.
Ja.
War das so geplant? Und kannst du es anderen Führungskräften auch empfehlen, diesen Change hin und wieder mal zu machen?
Also ich habe festgestellt, dass ich mein Leben nicht durchplane, auch nicht durchplanen will. Man wird ja eher immer enttäuscht, wenn es nicht so eintritt, wie man es vorhatte. Und das, was kommt, ist meistens besser, als das man planen könnte. Und genauso waren auch die Entwicklungen, die ich gemacht habe. Ich hatte Führungsverantwortung, danach habe ich selbst den Vorschlag gemacht, diese Hierarchieebene braucht es doch gar nicht. Also wir brauchen hier nicht künstlich Hierarchieebenen. Und ich bin dann praktisch als Spezialist im gleichen Team gearbeitet, wo ich vorher Vorgesetzter war. Konnte ich aber gut machen, weil ich konnte ja jeden auch ins Gesicht schauen. Also ich habe da nichts verbrannt. Und dieser Wechsel in den Positionen hat vor allem dazu geführt, die Anerkennung auch von den Mitarbeitern zu bekommen, weil jeder weiß, der weiß, wie es geht. Der weiß zumindest auch, was Arbeiten ist. Ja? Mhm. Führungskräfte, die vielleicht 30, 40 Jahre schon eine Führungsaufgabe haben, könnte man unterstellen in einigen Fällen, dass vielleicht schon die letzte operative Arbeit und das Wissen darum, was da alles notwendig ist, schon etwas zurückliegt. Und das hatte ich nicht und war ich sehr dankbar drum. Im Übrigen waren das auch genauso meine Ideen. Ich möchte mit jeder Zielgruppe, die so eine Bank hat, auch mal zu tun haben. Ne? Also Private Banking, Firmenkunden und dann natürlich auch die Mitarbeiter selbst als Zielgruppe.
Das heißt, du hast auch internes HR-Marketing gemacht?
Genau, das gab es im Prinzip nicht. Wir hatten zu dem Zeitpunkt der Commerzbank eine große Strategie, die unter anderem auch beinhaltete, 10.000 Stellen abzubauen. Mhm. Und da war auch eine der Aufgaben, das sozialverträglich wie nur möglich zu machen und möglichst viele dazu zu bringen, gerne eines der Angebote in Anspruch zu nehmen, die die Commerzbank da halt gemacht hat. Und das war mein Job, das Thema Abbau zu vermarkten. Ja, und da hatte man jemanden gebraucht, der nicht nur die HR-Brille hat.
Und jetzt sind das verschiedene Themen, die du immer wieder geowned hast, wo du in Verantwortung gegangen bist. Kennst du das Gefühl von, ach du Fuck, mir wird die Jacke warm, was mache ich da eigentlich? Also kennst du das Gefühl von, du trittst eine neue Aufgabe an und das überfordert dich erstmal oder gehst du da anders heran?
Ich glaube, ich kenne das Gefühl, ja, ist aber schon länger her.
Mhm.
Was mich auf jeden Fall stark geprägt hat, war meine Zeit als Fußballschiedsrichter. Da hat einem theoretisch öfters mal die Jacke gebrannt, teilweise buchstäblich. Und mit diesem Stress umzugehen, war schon sehr früh bei mir ein Lernfeld. Und das konnte ich damit, glaube ich, ganz gut mitnehmen ins mein Berufsleben.
Ich stelle ja auch gerade fest, zwischen Cremant und Fußballschiedsrichter, das Spannungsfeld zwischen Prestige und Bodenständigkeit, das zieht sich durchs Leben.
Es ist ein roter Faden.
Es ist ein roter Faden. Und ich finde auch, Wealth Management bei einer Genossenschaftsbank, auch da zieht sich das so ein bisschen durch. Darauf einen Schluck.
Das könnte man so sagen.
Genau.
Zum Wohl.
Cheers. Christian, dann kommen wir mal zu meinem ersten und einzigen Format. Kommen wir mal zu Queer Gecheckt.
Queer Gecheckt.
Das Prinzip ist ja denkbar einfach und gelernt. Ich gebe dir einen Satzanfang und du vervollständigst mir den. Entweder mit einem Wort oder mit einem sehr komplexen Satzbau. Das liegt bei dir.
Okay, schauen wir mal.
Also, der Job meines schlimmsten Dates war?
Würde voraussetzen, dass ich ein schlimmes Date hatte. Ja, natürlich, das kommt vor. Aber ich glaube, Kern des Dates war es, dass ich dann doch so viel privat nicht von der Person wusste. Deswegen kann ich die Frage ehrlich gesagt gar nicht beantworten.
Gut, also du bist gut da drin, dich schnell aus der Misere zu lavieren.
Ja, in dem Fall schon.
eine Tätigkeit, die ich sowohl privat als auch als Führungskraft gern delegiere.
Überall da, wo es um Details, Kleingedrucktes und Formalitäten geht. Also da muss ich schon sagen, das hat mir noch nie gelegen. Und ich bin so dankbar über mein diverses Team, wo es Leute gibt, die das sehr gerne und sehr gut machen, weil ich kann das echt nicht gut.
Und denen machst du eine Freude?
Ich mache denen eine Freude, wenn sie die Arbeit, weil ich nehme da auch gerne was anderes ab. Ja. Also insofern, das ist ein guter Deal.
Und auch privat, wenn es ums Kleingedruckte geht oder Fizzle-Arbeit, das wird gern mal wegmoderiert.
Ja, da bin ich echt froh um Jobs wie Steuerberater und Co.
Ja, verstehe ich. Was man im Marketing vom queeren Dating lernen kann?
Sich gut zu verkaufen, aber bitte nicht zu gut, weil die Enttäuschung kann schnell kommen. Insofern bleibt auch ein bisschen realistisch bei allem, was er macht und tut.
Christian, dann kommen wir mal zum zweiten Teil. Ich fand in deinem Lebenslauf auch ganz spannend, das hast du mir vorher auch schon mal mitgegeben, du hast dich erst im Job geoutet und später privat. Mhm. Wenn ich an mein eigenes Outing denke und auch so von FreundInnen, dann war das häufig andersherum und auch durchaus zeitverzögert. Wie war das denn, wie bist denn du dazu gekommen, dass du dich erst im Job geoutet hast?
Also als 16-Jähriger vom Land hat man so viele Berührungspunkte gar nicht. Ja, es gab Internet. Allerdings wusste ich, mein Vater ist da auf jeden Fall fitter als ich und der würde im Verlauf irgendwas entdecken, was ich nicht weiß, wie man es löscht. Insofern, das war für mich klar, dass ich den Erstkontakt irgendwie im wahren Leben brauche. Und da hat mir meine Ausbildung bei der Commerzbank schon extrem weitergeholfen, weil ich da auf Gleichgesinnte getroffen bin. Und mein damaliger Ausbildungschef war offen schwul. Und das hat mir immer schon imponiert, dass das in einer Bank, die ja vermeintlich so konservativ ist, das hat man ja zumindest mal gelernt, ne, auf dem Dorf, ne, wenn du zur Bank gehst, da musst du schon mit geputzten Schuhen da und so weiter. Und das Umfeld war so einladend und offen, dass ich es in einer stillen Minute, wo ich im Vier-Augen-Gespräch mit ihm war, ihm gesagt habe. Ja, und oh Wunder, die Reaktion war total normal. Und das hat mich dann bestärkt, meinen Weg dann immer weiterzugehen und dann natürlich auch den privaten Schritt zu wagen, in Anführungsstrichen wagen. Ich wusste ja, dass meine Eltern damit kein Problem haben. Aber immer, es bleibt immer noch so ein kleines Gefühl im Bauch, was ist, wenn nicht.
Christian, für den nächsten Punkt mache ich mir jetzt den Korn direkt auf, weil jetzt wird's deep und du hast dir den Korn gewünscht, jetzt gibt's den Korn. Wir wagen es. Bist du auch dabei?
Du hast auch diese kleinen Gläschen hier, ne?
Ja, das sind Espresso-Tassen, aber die habe ich jetzt.
Die Größe passt ja.
Genau, komm mal her.
Uiuiui, das ist gut gemeint.
Du, dieser Jofix Glamour, der soll in Erinnerung bleiben.
Ja, Glamour ist jetzt, war es jetzt ja.
Jetzt, genau, jetzt wird es hemdsärmlich. Genau. Auch dieses Wort habe ich von dir gelernt.
Ja.
Prost.
Prost, Max.
Oi, oi, oi.
Ich weiß schon. Ist dann doch nicht, ne? Also, oi. Es geht.
Naja, also nach diesem Cremant ist es schon, na gut.
Ja, es ist ein Kontrast.
Es ist ein Kontrast, aber der soll ja auch kulinarische hier durchziehen. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob wir darüber jemals so richtig gesprochen haben, aber für mich bist du viele Jahre später und ein Cremant und ein Korn weiter ein Mensch, der mir beruflich sehr, sehr viel mitgegeben hat. Und als ich diesen Podcast gestartet habe, habe ich auch überlegt, wie gehe ich eigentlich mit meiner Homosexualität im Job um und wer hat das geprägt? Und jetzt habe ich gesagt, du warst mein ehemaliger Chef und mein Einstieg ins Marketing war auch rumpelig. Warum rumpelig? Weil ich ganz klassisch BWL studiert habe und ein ehemaliger Kollege von uns beiden, mit dem ich ein Bewerbungsgespräch hatte, nach vielen Runden irgendwann in der Nutshell gesagt hat, machen Sie was, was Sie können. Marketing ist es nicht. Und
erinnere mich an diese Situation. Genau. Du hast es mir erzählt.
Ja. Und dann bin ich irgendwie bei dir gelandet. Du hast mich sowohl fachlich, hast mir eine Heimat gegeben, aber ein Stück weit auch menschlich, stelle ich heute fest. Denn ich komme auch aus sächsischer Kleinstadt, ich habe in der Provinz studiert, ich bin zwar mal zu einem Praktikum in London gewesen, davor, bevor wir uns getroffen haben, das war aber sowohl fachlich als auch für mich persönlich, das war einfach super überfordernd, ne? Also wenn du aus der sächsischen Provinz kommst und auf einmal irgendwie
Reizüberflutung in jeder Hinsicht. Ne?
Total, und ich konnte damit auch, ich konnte damit gar nicht umgehen, also das war einfach zu viel. Und dann habe ich nach meinem Bachelor ein Praktikum bei dir im Marketing der Commerzbank gemacht. Und du hast mir ein Stück weit auch vorgelebt und gezeigt, schwul zu sein in meinem Fall und Karriere zu machen, das muss ich gar nicht ausschließen. Und es bedarf dieses, du machst da einen Eiertanz drumherum und du sprichst nicht offen mit deinen KollegInnen darüber, wie du fühlst, wie du empfindest, was du am Wochenende gemacht hast. Du hast mir teilweise auch gezeigt, dass man es auch gern mal laut kommunizieren kann und dass man auch mal bold auftreten kann damit. Habe ich es nachher gemacht? I don't know. Aber auf jeden Fall hast du mir ein Stück weit gezeigt, dass es geht. Und rückblickend, danach der Zeit bei der Commerzbank, ging es für mich in der Hamburger Kreativ- und Mediaagentur. Mhm. Dann ging es nochmal zurück in den Commerzbank-Konzern zur Comdirect, zu L'Oreal, jetzt in die Unternehmensberatung. Du hast mir ein Selbstverständnis mitgegeben, ganz normal von meinem Freund zu sprechen und das gar nicht erst zum Thema werden zu lassen. Und jetzt kommt die Frage nach diesem Outing quasi. War das geplant? Also hattest du auf dem Schirm, was du da eigentlich mit mir auch machst und was du mir mit auf den Weg gibst?
Also erstmal vielen Dank, Max, für ja, das Outing hier. Ne?
Du, dass da spricht der Korn und der Cremant aus mir. Ich habe schon ganz rote Wangen.
Guck mal, alles schon strategisch abgeleitet hier. Nein, also das finde ich, das freut mich total. Ich habe es gehofft, geplant habe ich es nicht. Warum habe ich es gehofft? Weil ich schon auch das Bedürfnis immer hatte, ich bräuchte auch mal jemand, der mir irgendwie so ein bisschen zeigt, wie es läuft, ein paar Tipps gibt, so wie ich das Gefühl hatte, was viele hatten, so Mentoren. Ne? Mhm. Da hatte ich jetzt nicht wirklich diese Person. Und das ist auch so ein bisschen mein Naturell. Wenn es was nicht gibt, dann sei der Erste, der es macht. Ja? Und ich habe versucht, diese Rolle anzunehmen und zu sagen, vielleicht kann ich anderen helfen, ähnlich gute Erfahrungen im Outing in einem Job zu machen. Und was du vorhin erzählt hast, fand ich immer ganz toll, dieses Selbstverständliche. Ja, das ist das immer, worum es mir gegangen ist. Ich war jetzt nie jemand, der jetzt dieses Schild mit sich herumgetragen hat, sondern ich habe selbstverständlich von meinem Freund gesprochen, dass wir gerade eben auf einer Wohnungssuche sind. Oder ja, ihr möchtet alle in den Ferien, weil ihr Kinder habt, aber ich habe einen Lehrer. Ja, also wir müssen da irgendwie eine Lösung finden, dass ich auch mal in den Ferien darf. Ne? Ja, ja. Also das waren alles so Situationen und die haben mich bekräftigt. Dieser Mentorship, finde ich, da kann echt was Tolles passieren, wenn man vor allem auch den Menschen hinter den Bewerbungsgesprächen auch so ein bisschen kennenlernt. Deswegen der Kollege, der dir attestiert hat, dass Marketing so gar nichts für dich ist, ist Wahnsinn, ne? Weil das war für mich eigentlich von Stunde eins klar, dass du dahin gehörst, ja, mit deinem Mindset, mit deiner Art, Dinge zu sehen und die Zuhörer dieses Podcasts werden es bestätigen, mit deiner Art zu kommunizieren, finde ich total gewinnbringend. Und das ist ja das, was auch Marketing braucht und darstellt, ja, die Kommunikation mit Menschen.
Und jetzt sagst du ja aber, du hättest dir diesen Menschen gewünscht. Das heißt, du hattest nie dieses Role Model, also du hattest keinen Christian entlang deiner beruflichen Reise, der wie mich ja so ein Stück weit für eine Zeit lang an die Hand genommen hat. Und du siehst jetzt, also wir sehen uns 9 Jahre später, nicht das erste Mal, sondern wir haben uns zwischendrin gesehen, aber beruflich endete unsere Reise vor knapp 9 Jahren und trotzdem heilst du heute in meinem Kopf noch weiter. Diesen Menschen gab es für dich nicht. Wie hast du das dann gemacht? Also wie bist du bitte deinen Weg gegangen?
Es gab ihn nicht fachlich, also ne, dass ich in diesem Job weiterkomme. Persönlich gab es die. Also mein Ausbildungschef ist immer noch einer meiner engsten Freunde. Also das hat sich gar nicht geändert seit den fast 25 Jahren. Naja, ich hatte kein fachliches Vorbild in meinem Umfeld, aber man entwickelt dann automatisch einen Ehrgeiz, es alleine schaffen zu können. Ja. Und über Leistung kann man dann im richtigen Umfeld dann auch nochmal was schaffen. Ja. Also Vitamin B war irgendwie nie bei mir ein Thema. Jetzt kann man sagen, ja, eigentlich ja gut so. Andere geht es vielleicht schneller und einfacher mit, aber ich bin schon stolz darauf, dass ich das auch ohne Vitamin B geschafft habe. Wenn einem ein Thema am Herzen liegt und mit Leidenschaft vorangeht, ich finde, dann kommt der Rest automatisch. Deswegen hatte ich auch nie diesen Druck, du musst jetzt aber den nächsten Karrierestep angehen oder jetzt ist es aber Zeit für die erste Führungsaufgabe. Wie es kommt, kommt's. Und das so anzunehmen und immer mit der Situation das Beste zu machen, das ist immer schon meine Art gewesen. Und vielleicht war das dann deswegen auch ganz gut, rückblickend gesehen.
Wenn ich jetzt irgendwie nochmal zurückblicke zu unserer Zeit, dann fällt mir da aber auch auf, dass du hast mal einen schönen Satz gesagt und der hieß, die Aufgaben der Führungskraft sind Stärken, Stärken, Schwächen, Schwächen. kriegst du schnell ein Gefühl für Menschen, um zu sagen, da entdecke ich die Stärken, oder wie macht man das? Weil das ist ja nichts Holzschnittartiges.
Also ich habe festgestellt, vielleicht weil ich auch kein Freund vom Kleingedruckten bin, ich lese diese Bewerbungsunterlagen, wenn da Zeugnisse hinten dran stehen und welche Punkte oder welche Noten man in welchen Fächern hatte, gar nicht so wirklich. Mhm. Also ich lese den Text und entwickle ein Gespür dafür, wie denkt ein Mensch. Ja, es ist so, ich sage mal, hiermit bewerbe ich mich oder kommt da irgendwas anderes? Was kommt darüber? Ich finde auch ein Bild nach wie vor irgendwie, man entwickelt direkt irgendwie auch einen Gedanke. Und ich bin jemand, der eher schnell jemanden einlädt zum Bewerbungsgespräch. Weil ich finde, dass ich kriege erst raus, wenn ich jemanden von Angesicht zu Angesicht gesehen habe, ist da was oder ist ein anderer Job vielleicht besser? Und im Übrigen, dann ist es mir auch recht, wenn ich dann dieses Feedback auch sehr klar sage. Ja? Mhm. Und sage, hier, ich habe so das Gefühl, du hast Stärken, die hier gar nicht so gebraucht werden. Hast du es schon mal da mal drüber nachgedacht? Und es ist ganz interessant, dass auch abgesagte Bewerber immer mal wieder zurückkoppeln und sagen, hier, war total richtige Entscheidung. Ich habe jetzt einen tollen Job, wo ich das Gefühl habe, ich bin angekommen. Und das finde ich einfach immer toll.
Ich glaube, du bist der erste Mensch, der mir von positiven Absagen berichtet.
Vielleicht die Zeit bei HR, wo es ja auch um diese nicht so schönen Themen augenscheinlich erstmal ging.
Ja.
Es sind aber eigentlich gute Themen, weil es geht ja darum, Menschen in für diese Person wichtige Ereignisse zu begleiten. Und das ist vielleicht auch immer im Kern auch das, was mitschwingt. Ich möchte schon auch rückblickend für diese Person ein wichtiges Rädchen gewesen sein, die vielleicht den einen oder anderen Tipp mitgibt, der länger dauert als eine Woche. Und in deinem Fall, ich meine, du hast die Zitate immer noch auf Lager, die ich damals scheinbar vor mir gegeben habe.
Voll, ja. Also die leuchten bis heute. Und auch, wenn ich mich zurückerinnere, das kann jetzt Zufall sein oder nicht, aber Führungskräfte, die mir bis heute im Gedächtnis sind, und jetzt habe ich vorhin schon so ein bisschen meine berufliche Reise im Kurzdurchlauf gemacht, dann gab es ein paar Stationen, auch ein paar Führungskräfte, die sind, das bist sowohl du und das ist eine andere Chefin, Christina, bei der Comdirect gewesen.
Also der Vorname ist schon irgendwie immer...
Ja, Christian, Christina, Commerzbank, Comdirect, also da gibt's, ja, da habe ich Parallelen. Eine Affinität zu, genau. Also liebe Grüße an Christina an der Stelle, du fehlst hier noch in der Runde
einmal
zum
Prost
Crown.
Auf Christina.
Ja. Einmal Prost. Cheers. Da sind Sätze, die sind mir bis heute als Orientierung. Und sowohl fachlich stelle ich mir manchmal die Frage, Stärken, was heißt denn das jetzt eigentlich gerade? Mhm. Was sollte ich machen und was sollte ich gerade eher abgeben? Aber vor allem auch menschlich. Und ich finde auch bei, also jetzt wissen wir alle, ich bin nicht mit dem größten Selbstbewusstsein gesegnet, dann aber irgendwie so nackig zu werden und auch private Geschichten in diesem Podcast zu erzählen, da warst du mir schon im Gedächtnis. Und ob du willst oder nicht, oder ob es dir bewusst war oder nicht, leuchtet diese Zeit bis heute für mich sehr als Orientierung. Und jetzt habe ich angesprochen, jetzt haben wir das letzte Mal vor 9 Jahren das fachliche Vergnügen miteinander gehabt. Danach kam auch kein Mentor, keine Mentorin mehr in mein Leben. Also das kannst du auch nicht so richtig planen, ne? Das kannst du nicht so richtig aufsetzen.
Stimmt, ja.
Das passiert natürlich. Und so dachte ich mir, nutze ich die Gunst der Stunde und ihr alle Zuhörenden müssen jetzt dran glauben. Ich mache jetzt eine Therapiestunde draus, weil der Korn spricht aus mir.
Ja, aber ich verstehe es trotzdem nicht, dass du das Thema Selbstbewusstsein hast. Hat sich das bei dir nochmal entwickelt? Also würdest du sagen, du hast schon nochmal auch eine Reise gemacht hin zu mehr Selbstbewusstsein?
Das ist ein Auf und Ab. Gleiche Frage gilt dann im Übrigen für dich. Würde mich bei dir auch interessieren. Das ist ein Auf und Ab. Also ich habe ich auch schon mal erzählt, so ein bisschen in der Biografie. Ich bin der Erste in der Familie, der studiert hat und musste das immer sehr erklären. Und mir wurde eigentlich immer gesagt, das ist nicht dein Platz. Also studieren, BWL, bla bla bla, ist nicht dein Platz.
Mehr Korn als Cremant.
Genau, mehr Korn als Cremant,
okay.
ohne das werten zu wollen. Ne? Und dann gab es aber auch eine Zeit, in der habe ich einfach auch im Job sehr viel positives Feedback bekommen. Und dann wuchs das Selbstbewusstsein. Und ich erzähle ich jetzt auch kein Geheimnis und bitte hier beschwert sich niemand, dass ich die Geschichte schon wieder rauskrame. Irgendwann kam ich dann aber zu L'Oréal und da kam ich so ein bisschen zu meinem Endgegner insofern, dass in mir immer der Gedanke schlummert, ich bin da eigentlich nicht richtig, klassischer Imposter. Ne? Also mir ist nur noch nie jemand auf die Schliche gekommen. Und bei L'Oréal war das von vorn bis hinten Excel-Crunchen.
Ja.
Und ich habe zu dir damals auch immer schon gesagt und jedem anderen Job sehr transparent, diese Fingerchen sind nicht dafür geboren worden, Excel zu machen. Ich kann andere Sachen, glaube ich, ganz gut. Ich kann auch Excel in Maßen. Es macht mir nie Spaß und ich werde nie der Beste sein. Was dazu geführt hat, Aufgaben, die meine KollegInnen in einem Tag erledigt haben, haben mich Wochenenden gekostet. Also Wochenende für Wochenende, um auf einem halbwegs gleichen Niveau zu sein und trotzdem immer zu merken, es ist nicht genug.
Es reicht immer noch nicht.
Es reicht nicht, genau. Und ich bin aus der Zeit von L'Oréal ganz klein mit Hut rausgegangen. Und ich habe da auch gekündigt, ohne was Neues zu haben. Mhm. Und das mache ich L'Oréal gar nicht zum Vorwurf, aber der Job war einfach nicht meiner. Mhm. Für andere Menschen kann das ganz toll sein. Und bis heute erhole ich mich so ein Stück von dieser L'Oréal-Erfahrung, habe jetzt ein Umfeld und eine Aufgabe, in der ich merke, hey, da kann ich wieder was. Aber es half auch sehr, sehr wenig, sich mit FreundInnen oder auch mit meinem Freund beispielsweise zu unterhalten, weil der in dieser Zeit beruflich schnellte der durch die Decke. Also der ist in der Zeit befördert worden, ist Geschäftsführer geworden, hat mittlerweile 150 Mitarbeitende, Personalverantwortung. Und dem dann zu sagen, ich glaube, ich kann nichts, das war nicht zielführend, weil der das gar nicht verstanden hat, weil das gar nicht seine Realität war.
Aber würdest du sagen, dein Partner ist für dich auch eine Art Mentor? Weil man könnte jetzt ja denken, ne? Also wenn du einen Partner hast, der extrem Karriere macht, da ist ja nicht prädestiniert für. Hier, ich gebe dir mal ein paar Tipps, wie man das macht.
Boah, Christian, da sprichst du jetzt Themen an. Ja, war so. Mhm. Mein Freund ist auch beruflich eine unglaublich starke Orientierungsperson für mich und auch jemand, der mir mit Rat und Tat zur Seite steht. Und ich finde fast das Wichtigste daran, und da sage ich auch viel zu selten Danke, ist, dass mein Freund teilweise mehr an mich glaubt als ich selber. Und wenn ich noch im Hadern und im Zögern bin, stellt er einfach die Frage, ja, warum nicht? Also mach das und ich glaube an dich. Genau, und da ist er definitiv eine sehr, sehr starke Orientierungsperson. Fun Fact an der Stelle, dieses Danke, das ich hier gerade sage, das würde er auch nie hören, weil er denkt sich, ja gut, ich höre das Gebrabbel hier den ganzen Tag, warum soll ich mir noch den Podcast anhören? Von daher hört er meist immer nur die ersten 10 Minuten. Dieses Danke wird sich also versenden. Aber es gab halt auch den Moment, an dem habe ich einfach gedacht, ich frage mich gar nicht mehr, wie ich das machen würde. Ich frage einfach Lennart, was würdest du denn machen? Und Lennart und ich, wir sind ganz verschiedene Menschen. Mhm. Er ist deutlich rationaler, ein Stück weit deutlich bolder. Wenn er in einen Meetingraum kommt, dann ist erstmal Spotlight auf ihm. Ich hatte auch schon Situationen, da wurde über mich im Meeting gesprochen und ich saß daneben, als wäre ich gar nicht da. So, also um das mal zu beschreiben. Und dann habe ich irgendwann ganz vergessen, überhaupt zu überlegen, wie würde ich es machen, sondern ich habe es einfach versucht. Ich habe Lennart gefragt, was würdest du machen? Ich habe es genauso gemacht. Ich habe mich dabei irgendwie nicht gut gefühlt, weil ich einfach dachte, fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Aber ich dachte mir, er weiß, wie es funktioniert, weil er ist erfolgreich. Na gut, kürzen wir jetzt hier mal ab die Geschichte. Man kann es kaum glauben, das war nicht erfolgreich, weil das war ja super unauthentisch. So.
Ich glaube, das ist auch das Thema dahinter, ne? Weil man kann nicht wie eine andere Person spielen, ne? Sondern man muss seinen eigenen Weg finden. Und deswegen, wenn ich die Frage, warum, wer ist denn dein Vorbild? Das ist total schwierig, weil ich will ja keine Person kopieren.
Genau.
Ich habe tatsächlich auch Vorbilder von Vorgesetzten, die ich jetzt nicht als die besten erachte. Aber das war das für mich das Vorbild, so will ich es mal nicht machen.
Ja, ja? Auch das also ist insofern,
das ist für mich ein Sammelsurium von meinen Erfahrungen oder grundsätzlich von Erfahrungen, die man sammelt. Und was man daraus macht, ist, glaube ich, so das, was einen dann prägt und weiterbringt.
Christian, jetzt habe ich gesagt, ich habe noch ein Thema mitgebracht und ich missbrauche hier diesen Podcast zur Therapiestunde. Pass mal auf. Und zwar merke ich, dass ich, vielleicht kennst du es auch selber, wenn ich sowohl beruflich als auch privat, bin ich gerade an einem Punkt, wo ich denke, das Jahr 2024 steht unter dem Motto Mut, ich möchte mir Mut haben. Und dann möchte ich Sachen verändern. Ich würde gern Verantwortung für Themen übernehmen. Ich würde gern zum Beispiel das Thema irgendwie, ich ziehe vielleicht nochmal um in eine andere Stadt, dies, das, Ananas. Da gibt es Themen. Und was mir häufiger passiert ist, dass, um dir ein Gefühl zu geben, eher dann die erste Reaktion ist, zu sagen, warum das nicht geht. Also warum ich nicht der Richtige bin, warum es irgendwie gerade der falsche Zeitpunkt ist, warum das Thema gerade keine Prio hat. Und dann gehe ich aus solchen Gesprächen häufig und denke mir, wie bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, dass ich danach fragen kann? Da verlässt mich ganz schnell der Mut und ganz schnell das Selbstbewusstsein. Was meinen jetzt? Was mache ich denn mit Widerständen? Und auch mit dem Gefühl, da ist niemand, oder was heißt niemand, aber die erste Reaktion ist nicht, ach cool, dass du mit der Idee kommst, sondern erstmal zu sagen, warum es nicht geht.
Das ist ja so die Hollywood-Situation. Das wäre am schönsten, ne? Man kommt mit einer Idee und sagt, oh Mensch, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Yes, lass uns das machen. Morgen kann es losgehen. Ne? Mhm. Ja, die gibt es vielleicht mal. Aber ich glaube, das, was du erlebst, erleben es die meisten, auch wenn sie vielleicht nicht zugeben. Mhm. Ja, auch das habe ich auch erlebt. Ich glaube, wichtig ist, dass du dir selbst erstmal im Klaren wirst, was möchte ich jetzt als nächstes tun? Und auch wirklich als nächstes und nicht, was möchte ich in 5 Jahren machen? Und das ist dieser Plan, den ich vorhin schon gesagt habe, die gehen nie auf.
Ja, ja.
Also was will ich als nächstes tun und warum möchte ich das tun? Das ist so ein bisschen wie der Purpose, ne?
Mhm.
So abgelutscht es vielleicht klingen mag, aber dein eigener Purpose zu kennen und zu sagen, warum möchte ich denn mehr Verantwortung? Da gibt es ja mehr Antworten.
Mhm.
Und die zu finden und die zu kennen, ist, glaube ich, schon mal der erste wichtige Schritt. Und wenn du die Antworten für dich hast, dann brauchst du auch die Fragen nicht mehr. Du kennst die Antwort. Und ich glaube, wenn du mit der Lösung dann auf Personen gehst und nicht auf das mit dem Problem, dann ist das eventuell für dich erstmal komplett ungewohnt, weil es ist Selbstbewusstsein notwendig dafür.
Ja.
Aber du trägst diese Antwort und diese Lösung mit dir herum und nicht das Problem.
Du, das wird nachhallen. Das sage ich dir. Und wir treffen uns in 9 Jahren und ich werde genau diesen Satz hier nochmal zitieren.
So lange wird es hoffentlich nicht dauern, lieber Max.
Christian, ich bin wieder auf den Cremant umgestiegen und mit Blick auf die Zeit, wir kommen zur letzten Frage. Dein Ratschlag an dich selbst. An welcher Stelle hättest du dir gern mal einen Rat gegeben? Wann wäre es gewesen und was hätte es verändert?
Das ist so eine einfache Frage, die aber so extrem umfangreich erscheint, wenn man drüber nachdenkt, aber dann auch wieder nicht. Warum? Ich glaube, ich würde alles genauso wieder tun, wie es war. Denn ich bin immer schon der Mensch gewesen, der optimistisch durchs Leben geht und auch wenn es vermeintliche Unwegsamkeiten gibt, dann ist das für mich eher spannend, wie es jetzt weitergeht und wie man das Thema löst. Insofern, ich würde es genauso wieder tun. Mein Ratschlag an mich selbst, sei entspannt, sei glücklich und versuch das Beste jeden Tag für dein Umfeld auch zu geben. Und dein Umfeld wird es dir zurückgeben.
Also so ein schönes Schlusswort, da habe ich nichts hinzuzufügen. Dann sag ich, Christian, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass uns das Bier verschont geblieben ist, weil ich bin überhaupt kein Biertrinker.
Das sagst du.
Gut.
Die Mikros gehen aus, aber vielleicht die Flasche auf. Man weiß ja nicht.
Man weiß es nicht. Wir werden es nie erfahren. Ich sag vielen, vielen Dank. Hab eine gute Zeit. Ich hoffe, es dauert nicht 9 Jahre, bis wir uns in einem Meetingraum wiederfinden. Und wenn ihr jetzt denkt, Jofix Glamour, das klingt aber sowas nach mir oder das klingt sowas nach meiner besten Freundin, dann geht bitte eine Mail raus an vorzimmer@jofixglamour.de. Liked, shared, kommentiert, wie immer. Und die goldene Regel ist, der nächste Invite ist schon raus. Wir sehen uns in 2 Wochen. Tschüss, ihr Lieben.
Tschüss, Max.